Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Professor Aladin El-Mafalani. Schönen guten Morgen.
Hallo.
Sie sind Erziehungswissenschaftler, haben eine Professur an der Universität in Osnabrück und analysieren die Gesellschaft in Ihren Büchern. Das Integrationsparadox, das wurde heftig diskutiert. Jetzt ist gerade erschienen Mythos Bildung. Sie ecken mit Ihrer Meinung oft an. Provozieren Sie gerne?
Ich provoziere nicht gerne, nein. Aber ich interessiere mich dafür, bestimmte Themen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Und das, was man häufig erlebt, ist, dass sich irgendein Thema so einfährt. Bei Integration ist es ganz eindeutig so, aber bei Bildung und Bildungspolitik auch, dass ich schon Interesse daran habe, die Thematik insgesamt zu betrachten. Und das führt dann ganz oft dazu, dass die Menschen sich provoziert fühlen.
Hier bei der Integration haben Sie zum Beispiel gesagt, ja, es ist doch gut, wenn es dann mehr Debatten gibt und mehr Konflikte gibt. Das spricht für die Integration. Das ist doch total widersprüchlich.
Nee, ist es nicht. Also man muss es so sehen. Integration, wenn man das aus der Perspektive sieht, wir wollen, dass die einzelnen Menschen teilhaben können. Das funktioniert viel besser als früher. Viel besser. Das zeigen alle Daten, egal was wir uns anschauen, ob auf dem Wohnungsmarkt, Arbeitsmarkt, im Bildungssystem, die Sprachkompetenz und, und. Das heißt, die einzelnen Menschen können teilhaben und wollen teilhaben. Aber unsere Gesellschaft ist ein bisschen überfordert damit, mit so vielen Menschen, die teilhaben wollen. Das heißt, unsere Strukturen sind auf Integration nur begrenzt überhaupt eingestellt. Und dementsprechend haben wir gesamtgesellschaftlich ganz viele Konfliktlinien und kontroverse Debatten. Und das, weil die Integration im Kleinen bei den Menschen ganz gut funktioniert.
Aber sie heißen dann ja automatisch Konflikte gut. Das kann doch keine Lösung sein.
Das ist zumindest für den Übergang notwendig, glaube ich. Das muss man so sehen. Wenn wir uns anschauen, die Integration, den Begriff könnte man ja auch übertragen auf Frauen, die Integration von Frauen in den vergangenen Jahrzehnten. Das war kein gemütlicher Prozess, weder für die Frauen, noch für die Männer, noch für die gesamte Gesellschaft. Und er hält ja bis heute noch an. Also am Anfang ging es darum, dass Frauen teilhaben wollen. Dann durften sie Abitur machen, studieren, auf dem Arbeitsmarkt mitmachen. Jetzt sind wir so weit, dass zu Recht Frauen sagen, der Arbeitsmarkt muss sich ändern. Das ist der Arbeitsmarkt, der noch sehr männlich dominiert ist, und der Staat muss Verantwortung übernehmen und die Männer müssen Verantwortung übernehmen, und dadurch entstehen ganz viele kontroverse Debatten und Veränderungen.
Aber ich behaupte jetzt mal, bei der Integration der Frauen hat es letztendlich keine gewaltsame Entwicklung gegeben. Das ist aktuell schon anders. Also der Extremismus nimmt zu auf beiden Seiten. Linksextremistische Gewalttaten sind deutlich gestiegen. Auch der Rechtspopulismus nimmt erschreckend zu. Das können Sie doch nicht gutheißen.
Nein, das heiße ich nicht gut. Man muss nur verstehen, dass das Gegenreaktionen sind gegen eine zunehmende gesellschaftliche Öffnung. Also unsere Gesellschaft, so würde ich es nämlich auch formulieren, ist so offen wie noch nie gegenüber allem, kann man sagen.
Zunahme der extremistischen Seiten?
Nee, deshalb nimmt der Extremismus zu, so würde ich sehen. Das sind im Prinzip Gegenbewegungen gegen eine zunehmende gesellschaftliche Öffnung, weil die gesellschaftliche Öffnung, das ist auch eine Öffnung im Hinblick auf kapitalistische Entwicklung, das stört ganz besonders Linksextreme. Das ist eine Öffnung bezogen auf die Identität eines Landes. Wer ist überhaupt jetzt noch Deutsch? Was heißt Deutsch sein? Wer gehört hier dazu? Und dementsprechend beschreibe ich ja auch im Integrationsparadox, dass es sehr wahrscheinlich sogar ist, dass es nicht mehr Rassismus gibt, aber dass der Rassismus, der da ist, lauter wird als Gegenreaktion gegen eine gesellschaftliche Öffnung. Und was mir wichtig ist, ist, dass man erkennt, dass das ja etwas ist, was in allen Ländern passiert, in denen Ähnliches passiert ist wie bei uns, nämlich eine gesellschaftliche Öffnung. In den USA, in Großbritannien, in Frankreich, in all den Staaten, mit denen wir uns sonst auch vergleichen, haben wir das.
Und dennoch klingt es auf den ersten Blick erstmal nicht logisch. Sie haben über den Mythos Bildung geschrieben. Ich glaube, die wenigsten Menschen kämen darauf, die Bildung als Mythos zu beschreiben. Haben Sie die Bildung selbst als Mythos erfahren?
Ja, das natürlich nicht. Und ich war Schüler, Student, später Lehrer an der Schule, jetzt Wissenschaftler und Hochschuldozent. Also ich kann nicht gegen Bildung sein. Was mich stört, und deswegen nenne ich es Mythos Bildung, ist, dass wir mit dem Bildungsbegriff ein bisschen fahrlässig umgehen. Und es ist auch ein komplexer Begriff, so ein bisschen unbestimmbarer Begriff. Und der wird, gerade weil er so wenig sagt, über jedes gesellschaftliche Problem gestülpt, und man meint, Bildung wäre eine Allzweckwaffe, so ein Allheilmittel. Und das lenkt eigentlich immer von den eigentlichen Themen ab. Also ich würde sagen, Bildung ist praktisch für kein gesellschaftliches Problem wirklich eine Lösung. Wir müssen anders mit dem Thema umgehen.
Aber diese Bezeichnung Mythos ist doch dann eigentlich völlig daneben, oder nicht?
Naja, es ist etwas, also wenn Sie sich anschauen, wie der Begriff verwendet wird, merkt man, jeder hat davon eine andere Vorstellung. Ursprünglich im Übrigen, da schreibe ich im Buch auch ein bisschen was drüber, es ist ein theologischer Begriff, also man sollte zu Gott finden. Und in etwa diese Mystik steckt immer noch in dem Wort. Und was wir eigentlich bräuchten, ist ein Verständnis dafür, dass man Bildung eigentlich, um das jetzt mal so praktisch, also plastisch zu formulieren, verstehen muss wie so eine Infrastruktur. Also wie die Stromversorgung. Mit der Stromversorgung lösen wir kein Problem mehr heute in der modernen Gesellschaft, sondern manchmal erzeugt die sogar Probleme. Aber es ist keine Lösung.
Aber es ist doch für viele Menschen ein Grundbedürfnis, sich Bildung zu verschaffen, um damit auch höhere Chancen zu bekommen auf einem Arbeitsmarkt und grundsätzlich. Widersprechen Sie dem?
Nee, das ist wahrscheinlich so. Allerdings wird ja Bildung häufig als Lösung beispielsweise für Armutskonzentration in Stadtteilen bis hin zu Lösung für Probleme, die also Klimawandel, Digitalisierung und ähnliches. Und das halte ich für fast schon Wahnsinn, das ganze Ausbildungssystem abzuwälzen. Wenn es darum geht, einzelne Personen flexibler und fitter zu machen, um in der Gesellschaft teilzuhaben, dann gehe ich sofort mit. Das ist also wichtig und ich plädiere dafür, viel mehr Engagement im Bildungsbereich zu bringen. Nur eben mit der richtigen Erwartung und der richtigen Intention und nicht um irgendwelche gesellschaftlichen Probleme, die man ganz anders lösen müsste, damit zu verknüpfen.
Haben Sie denn auch überlegt, wie so eine Ihrer Meinung nach falsche Erwartungshaltung in Sachen Bildung entstanden ist?
Ja, ich glaube, so ein bisschen hat es damit zu tun, dass auch Wissenschaftler das suggeriert haben. Man muss mehr in Köpfe investieren. Und zwar sowohl normativ, so moralisch für mehr Gerechtigkeit und ähnliches, als auch ökonomisch für mehr Wettbewerbsfähigkeit. Und wenn aus allen Richtungen immer Bildung propagiert wird, dann wird das irgendwann politisch übernommen. Aber was man eben nicht gesehen hat, wenn wir zum Beispiel sagen, Bildung soll Ungleichheit bekämpfen. Überbildung wollen wir das. Und Benachteiligung, Chancen, wir wollen Chancen steigern für Menschen. Dann ist das auch wieder so ein kleiner Mythos. Denn de facto ist es so, dass eine ganz wichtige Funktion von Bildung in unserer Gesellschaft ist, soziale Ungleichheit zu legitimieren. Und das ist etwas, was man sehen muss, der Doppelcharakter von Bildung.
Aber ich habe doch die Möglichkeiten, ich muss kein Schulgeld bezahlen hier in Deutschland. Ich bekomme Unterstützung, wenn ich ein Studium mache. Also all das unterstützt mich doch auch gerade, egal welche soziale Herkunft ich habe.
Genau, also wir behandeln alle gleich. Das ist auch echt eine ganz gute Sache. Also das ist ein Riesenfortschritt gewesen. Nie wieder werden Menschen so gleich behandelt in unserer Gesellschaft wie in der Schule. Vorher und nachher ist es viel ungleicher. Aber wenn man ungleiche Startchancen hat und dann gleich behandelt wird, reproduziert sich die Ungleichheit. Daran ist die Schule nicht schuld, das beschreibe ich relativ ausführlich. Aber die Schule und alle Bildungsinstitutionen legitimieren am Ende diese ungleichen Startchancen durch Zeugnisse zum Beispiel. Und wer ein schlechtes Zeugnis hat oder einen schlechten Schulabschluss, der hat dann weniger Chancen und zwar gesellschaftlich legitimiert. Und das ist sozusagen das Problem.
Sie sind im Ruhrgebiet geboren, in Dortmund aufgewachsen. Sie waren am Lehrerkolleg in Aalen und haben aktuell eine Professur an der Universität in Osnabrück. Wir wollten über Bildungsungleichheit sprechen. Wie haben Sie als Lehrer Bildungsungleichheit erlebt?
Also ich habe es in verschiedener Weise erlebt, aber das Entscheidendste war, dass ich eine ganze Zeit lang zuständig war an dem Berufskolleg in Aalen für diejenigen, die an der allgemeinbildenden Schule keinen Schulabschluss geschafft haben. Und die kamen dann aus allen Schulen zusammen in eine Klasse. Und da war ich eine ganze Zeit Klassenlehrer von diesen Klassen. Und das ist schon, da kriegt man schon mit, was alles schiefgelaufen ist, bis diese Kinder nicht mehr Kinder sind. Das sind dann schon 16-, 17-Jährige. Da habe ich enorm viel gelernt. Auch enorm viel, also ich habe meinen Blick geschärft dafür, dann auch später die richtigen Fragestellungen zu entwickeln für die Forschung.
Und die richtigen Fragestellungen wären welche?
Ja, ich habe zum Beispiel wahrgenommen, dass diese jungen Leute total oft fit sind, clever sind. dass es also nicht daran mangelt. Und dann habe ich beispielsweise ein Forschungsprojekt entwickelt, wo ich mir Grundschüler angeschaut habe, Grundschüler und Schülerinnen, die durchschnittlich sind, aber in ganz armen Verhältnissen aufwachsen. Denn die haben eine schlechte Prognose, dass da irgendwann passiert etwas und dann rutschen sie ab. Und unter schlechten Verhältnissen haben wir dann erstmal gesagt, die leben von Sozialtransferzahlungen. Und dann haben wir uns angeschaut, wie die zu Hause leben. Und tatsächlich sind da nicht wenige Fälle. Ich beschreibe mal einen, wenn ich kann.
Sehr gerne. Ein plastisches Beispiel ist immer am besten.
Die Mama, ja, kommt auch in dem Buch vor. Die Mutter ist gestorben. Das Kind ist in der 4. Klasse. Die Mutter ist gestorben, Vater ist alkoholkrank und hat schon über 10 Jahre, war er nicht mehr berufstätig, also langzeitarbeitslos. Und das Kind hat einen kleinen Bruder, der eine schwere Behinderung hat. Und so wachsen beide Kinder bei dem suchtkranken Vater auf und Knappheit an Geld, kaum Möglichkeiten, Anerkennung zu bekommen, kaum Handlungsoptionen im Alltag. Und unter diesen Rahmenbedingungen, ich habe die selbst persönlich die Familie besucht, ist es fast schon ein Wunder, dass man durchschnittlich, leicht überdurchschnittliche Leistung zeigt. Das Ding ist nur, wenn man die Leistung sieht, denkt man sich, ist Durchschnitt. Wenn man weiß, unter welchen Rahmenbedingungen diese Leistung entstanden ist, muss man Hochbegabung vermuten. Und spannend wird es, wenn dann die Lehrkräfte von uns darüber informiert wurden und dann zum Teil sogar mitgegangen sind, um sich das anzuschauen, dann merken die das auch.
Das wäre jetzt ein Appell, den ich daraus höre, an unser Bildungssystem, Lehrer mehr darüber zu informieren, unter welchen Bedingungen Kinder aufwachsen, welche Hintergründe es dort gibt, weil man sie dann anders einschätzen kann. Ist das das, was Sie fordern?
Nicht ganz, denn was wir auch festgestellt haben, ist, als die Lehrkräfte das dann gesehen haben, erlebt haben, zum Teil geweint haben, dass sie das jahrelang, ist aber bei 4. Klasse, schon eigentlich vorbei die Grundschulzeit, jahrelang übersehen haben, dass sie jetzt total motiviert waren und dachten, jetzt machen wir was. Und 2 Wochen später resigniert waren, weil was sollen Lehrkräfte machen? Die haben ganz viele Kinder, die müssen im 45-Minuten-Takt so einen riesen dicken Lehrplan einhalten. Und die strukturellen Probleme an diesem Beispiel jetzt sind echt schwerwiegend. Und deswegen, Lehrkräfte können das nicht. Und schon gar nicht im 45-Minuten-Takt. Wir müssen die Schulen anders aufstellen. Wir bräuchten eigentlich, wenn es denn so ist, und das ist ja meine Kernthese, dass nicht im Unterricht die Ungleichheit entsteht und nicht die Lehrer die Ursache sind, können wir es auch nicht über Lehrer und Unterricht lösen. Wir brauchen also alles, was fehlt in der Lebenswelt dieser Kinder. Und dementsprechend von Menschen, die mit Expertise zu Gesundheit mit in die Schule reinbringen, über Kunst und Kultur bis hin zu Sport, denn also es gibt kaum etwas, was ungleicher verteilt ist als der Zugang, der echte Zugang zu Musikinstrumenten, zum Beherrschen eines Musikinstruments, zu richtigen gesundheitlichen Lebensweise und Ähnlichem. Und das alles müsste in der Schule viel mehr stattfinden.
Jetzt haben wir aber schon einen dramatischen Lehrermangel. Das Schuljahr 2019/2020 begann allein in Baden-Württemberg mit 800 unbesetzten Lehrerstellen. Sie sind selbst Lehrer und viele Lehrer melden sich auch hier per Mail ins Studio über swr1.de. Aus Stuttgart beispielsweise Thomas Jedele, der sagt, ich bin selbst Lehrer und sie werfen uns vor, dass wir die Schüler nicht im Griff haben und unser System nicht funktioniert. Dann empfehle ich Ihnen doch mal nach Syrien, Italien oder nach England zu gehen. Dort sind die Schul- und Bildungssysteme desaströs. Das, was sie machen, ist Jammern auf ganz übelstem Niveau. Hören Sie so etwas öfter?
Ja, sowas kommt vor. Also das ist eine Variante, das Ganze einzuordnen. Aber wichtig ist mir jetzt nicht zu gucken, wo auf der Welt ist es besser oder schlechter. Es ist natürlich so, dass global gesehen in den meisten Staaten ein viel ungünstigeres Bildungssystem herrscht. Das ist klar, aber wir vergleichen uns ja normalerweise auch nicht mit allen möglichen anderen Ländern. Aber noch wichtiger ist mir, dass das nochmal deutlich wird, dass ich nicht Lehrer kritisiere. Die Lehrer haben das, was sie im Griff haben sollen, auch im Griff. Es wird nur von ihnen erwartet, dass sie mit den Elternarbeit machen. Manche machen das ganz gut, aber ausgebildet sind die dafür nicht. Aber Elternarbeit ist eine hochanspruchsvolle Sache. Dann sollen sie alle möglichen Probleme von Extremismus, Radikalisierung, alles Mögliche sollen die in den Griff bekommen. Und das ist der Mythos Bildung. Alle sagen sofort, oh, wir haben ein neues Problem, wir haben dafür gerade keine Lösung, lass es die Schulen machen. Und Schulen, wir denken Schule immer nur als Ort, an dem Lehrer Unterricht machen. Und das ist das Problem. Das ist kein Vorwurf gegenüber Lehrern. Ich bin Lehrer. Also.
Aber grundsätzlich gibt es ja auch noch eine Familie und Eltern, die ja auch eine Aufgabe haben. Da hat man klassisch früher unterteilt, ja, die Schule ist für die Bildung zuständig, für alles Weitere ist die Familie und die Eltern zuständig. Ist das keine sinnvolle Aufteilung?
Ja, es ist eine Aufteilung, die auf den ersten Blick sinnvoll ist, aber aus zwei Gründen muss man das heute in Frage stellen. Der erste Grund ist, immer seltener sind die Familien heute in der Lage, alles selber zu erledigen. Wir wollen, dass Frauen und Männer, Mütter und Väter, beide berufstätig sind, auch beide Karriere machen. Und schon haben wir ein neues Phänomen, was dazu führt, dass die Schule tatsächlich mehr Verantwortung übernehmen sollte, Kitas und Schulen. Und das andere Problem ist, dass wenn wir zu viel von den Eltern erwarten, spielen die Eltern eine große Rolle. Und wenn die Eltern arm sind, spielt das dann sehr stark in die Chancen der Kinder. Also wenn die Eltern eine Rolle spielen, kommt es darauf an, wer meine Eltern sind. Und genau das ist ja mein Thema. Darauf soll es irgendwann nicht mehr so stark ankommen.
Wir haben jetzt andere Länder gerade von Herrn Jedle gehört. Wie ist es denn? Vielleicht kann man dennoch andere Länder mal hinzunehmen. Gibt es positive Beispiele? Die skandinavischen Länder werden ja häufig gelobt. Was machen die denn anders? Was könnte man sich abgucken?
Ja, in den skandinavischen Ländern, aber auch in Kanada ist es durchaus so, dass das Verhältnis zwischen Lehrern und anderen Experten, die in der Schule arbeiten, ist ganz anders als bei uns. Bei uns gibt es praktisch nur Lehrer und die machen Unterricht mit einem Lehrplan und sollen auch noch 1000 andere Sachen machen. Und dort hat man im Prinzip zwei Teams. Team Unterricht und Team, ich finde es schön, manch ein skandinavisches Land nennt es Pupils Welfare Team.
Aber was also machen diese Experten?
Die kümmern sich um alles Mögliche. Also diese Experten kennen die Kinder, da sind Ärzte bei. Da sind Krankenschwestern bei, da sind Sonderpädagogen, Sozialpädagogen, Schulsozialarbeiter, aber auch Experten im Bereich Kunst und Kultur. Und die kümmern sich wirklich intensiv um alle möglichen Lebensbereiche der Kinder und erkennen Probleme, bevor sozusagen das Kind in den Brunnen fällt, jetzt mal im doppeldeutigen Sinne. Und dementsprechend ist das schon etwas, worüber wir nachdenken müssen, umdenken müssen.
Sie sind ja ausgebildet als Lehrer. Ja. Wo in Ihrer Ausbildung hätte so etwas stattfinden können?
Ja, jetzt kommt ein interessantes Thema. Jetzt könnten wir schnell die Kurve kriegen, wir müssen die Lehrerausbildung ändern. Das könnte ich jetzt schon abbrechen. Denn für eine andere Lehrerausbildung brauchen wir andere Universitäten und andere Studienseminare oder Zentren für Lehrerbildung, wo das Referendariat stattfindet. Und das ist, also wir können jetzt darüber reden, wie eine Lehrerausbildung theoretisch sein könnte. Ich kann Ihnen aber sagen, dass das ein Phantomdiskussion ist. Denn wir müssten dafür
Lassen Sie uns da ansetzen, wo es wirklich ändern. Was bringt. Was ist die Idee? Was könnte was bringen?
Lehrkräfte sollen durchaus weiterhin bezogen auf Unterricht, auch auf Didaktik und auch ungleichheitssensibel, also eine Sensibilität dafür bekommen, welche verschiedenen Voraussetzungen Kinder haben, darin geschult werden. Aber wir brauchen multiprofessionelle Teams, weil eben die Probleme, die wir haben, bezogen auf Ungleichheit, nicht im Unterricht entstehen und nicht im Unterricht gelöst werden können.
Sie haben eine ganze Zeit, anderthalb Jahre als Abteilungsleiter im Familienministerium und im Ministerium für Integration in Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Jetzt haben wir 4 mögliche Kandidaten für den CDU-Vorsitz aus Nordrhrhein-Westfalen. Deswegen wollen wir auch darüber kurz sprechen. Heute Morgen kam der 4. Kandidat dazu, nämlich Norbert Röttgen. Hat Sie das überrascht?
Ja klar, also hat mich schon überrascht. Ich finde es ja ganz gut, dass es ein bisschen mehr Vielfalt gibt, besonders weil Röttgen auch nochmal ein bisschen eine Erweiterung darstellt. Aber das sind jetzt natürlich 4 Männer aus Nordrhein-Westfalen. Das ist schon ein bisschen erklärungsbedürftig.
Haben Sie eine Erklärung, warum gerade der Anteil aus Nordrhein-Westfalen, klar, ist das größte Bundesland, aber warum die CDU-Vertreter da so zahlreich vertreten sind? Denn traditionell war Nordrhein-Westfalen ja immer ein SPD-regiertes Bundesland. Ja,
also in Nordrhein-Westfalen regiert die CDU, regiert auch gerade relativ dominant, also deutlich.
Armin Laschet ist auch ein möglicher Kandidat.
Ja, Armin Laschet macht es sehr souverän. Und gleichzeitig ist Nordrhein-Westfalen so ein Bundesland, was ja eigentlich kaum ein Bundesland mit einer Vielfalt wie kaum ein anderes Bundesland, auch was so die Kulturen angeht. Und so den Schlag der Menschen und auch was die Problemstellung angeht, von extrem strukturschwachen Regionen zu extrem wohlhabenden Regionen, Industriestandorte und, und. Und dementsprechend wundert es nicht, dass das einwohnerreichste Land mit so viel Vielfalt und einer starken CDU dann jetzt auch den Bundesdiskurs dominiert.
Meinen Sie, das Bundesland hätte automatisch eine Expertise für das Amt des CDU-Vorsitzes und möglicherweise dann ja auch für eine Kanzlerkandidatur?
Ich glaube schon, dass man aus von von den Erfahrungen Nordrhein-Westfalens heraus einen Vorteil hat für bundesweite Fragestellungen. Weil ich sehe, dass auch in der Zeit, wo ich im Ministerium war, sieht man, dass Nordrhein-Westfalen immer der Durchschnitt Deutschlands ist. Und die Probleme in Nordrhein-Westfalen im Prinzip alle Probleme abdecken, die in ganz Deutschland so stattfinden.
Muss man nicht gerade über Nordrhein-Westfalen mit Problemstädten sprechen? Also man hört ja auch Stadtentwicklungen, die schlecht und dramatisch sind. Ich glaube, Sie nennen da Gelsenkirchen und Oberhausen als Beispiel. Also inwiefern wurde da auch schlecht gewirtschaftet und schlecht regiert?
Also im Ruhrgebiet gibt es tatsächlich große Probleme. Das ist eine Region, in der zum Teil der Strukturwandel total gut gelungen ist, aber zum Teil eben auch nicht. Und im Übrigen passt das auch wiederum gut zu Mythos Bildung, denn das, was man im Ruhrgebiet gemacht hat, das kann man keiner Ruhrgebietskommune vorwerfen. Man hat enorm in Bildung investiert und die Bildungschancen von Kindern sind dort zum Teil sogar besser als in privilegierteren Regionen Nordrhein-Westfalens. Aber man hatte die Hoffnung, dass indem man in Bildung investiert, man die Kommunen, die Städte insgesamt auf Vordermann bringt. Und das Gegenteil ist der Fall. Denn wenn sie die Kinder und Jugendlichen fit machen, dass sie alle bildungserfolgreich sind, dann verlassen sie die Stadt. Und wenn sie die Stadt verlassen, sinkt der Mietpreis. Und das ist im Ruhrgebiet passiert. Und es kommen noch mehr Menschen, die durch einen billigen Mietpreis angezogen werden. Und das führt dann dazu, dass die Städte sich nicht verbessert haben, obwohl sie sehr viel in Bildung investiert haben.
Aber gerade gibt es im Ruhrgebiet natürlich auch viele Städte, die mit Universitäten ausgestattet sind. Und die stehen gar nicht so schlecht da. Das wäre doch ein Widerspruch zu Ihrer Erklärung.
Das ist eben spannend. Die Universitätsstädte stehen nicht so schlecht da. Aber das hat überwiegend damit zu tun, dass das natürlich für Arbeitgeber interessant ist. Gerade wenn man dann so einen Technologiepark irgendwo installiert oder medizinische Forschung, ökonomische Forschung und so. Wir haben alle möglichen Institute dadurch ins Ruhrgebiet geholt und dann gibt es Städte, die haben davon nichts, weil bei denen keine Universität ist. Und das sind zum Beispiel die Städte, die Sie gerade genannt haben, wohingegen Duisburg-Essen, die Uni, Bochum und Dortmund, das sind die drei großen Ruhrgebietsunis. Die Kommunen, die sozusagen da drumherum waren, die hatten strategischen Vorteil. Das Hauptproblem ist, dass die Kommunen die Städte im Ruhrgebiet konkurrieren miteinander. Dabei haben sie eigentlich alle das gemeinsame Problem gehabt und so kann man es in etwa deuten.
Und wenn wir jetzt zu den vier möglichen Kandidaten für den CDU-Vorsitz zurückkommen, gibt es da jemanden, wo Sie sagen, der hätte durchaus die größten Chancen? Möchten Sie sich an den Spekulationen, die jetzt kommen werden, beteiligen?
Möchte ich nicht, aber interessant ist es, dass wir den einen oder anderen Kandidaten haben, der die eine Flanke aufhält und es gibt vielleicht einen Kandidaten, der eine andere aufhält und vielleicht gibt es jemanden, der da eine Brücke schlägt. Das Spannende ist nämlich, dass die CDU ein bisschen eingequetscht wird durch AfD und Grüne. Und wenn man zu deutliche Aussagen macht, verliert man die liberaleren Konservativen an die Grünen und wenn man und andersrum.
Macht aber die Politik natürlich wieder sehr schwammig, was den Bürger auch letztendlich stört. Wir wollten darüber sprechen, mehr Abiturienten, höhere Bildungsabschlüsse. Warum sorgt ein Zugang zu mehr Bildung nicht für mehr Gerechtigkeit? Das ist Ihre Theorie.
Ja, wenn man, und das konnten wir die letzten Jahrzehnte beobachten, wenn man die Anzahl an Plätzen an Gymnasium, an Universitäten und so weiter steigert, dann hat das natürlich einen guten Effekt, dass das Bildungsniveau in der Bevölkerung steigt. Aber das übt dann weiter Druck aus auf diejenigen, die dann nicht auf dem Gymnasium sind oder nicht studieren. Das heißt, die immer weniger werdenden mit einem niedrigen Bildungsniveau haben es heute viel schwerer als früher. Und dadurch verstärkt man für einen kleiner gewordenen Teil die Situation deutlich.
Ja, die Anzahl der Abiturienten hat ja drastisch zugenommen. Ja. Ich glaube, 1960 gingen noch knapp 70% eines Geburtenjahrgangs auf die Hauptschule. Heute sind es etwa 10%. Was wäre da wichtig? Denn ja auch viele Leute mit einem handwerklichen Beruf werden gesucht, die werden weniger. Also da steckt ja auch wieder eine andere Schlussfolgerung drin.
Wünschenswert wäre es, wenn wir uns gesellschaftlich darauf verständigen könnten, dass wir praktische Berufe, handwerkliche Berufe, überhaupt die berufliche Ausbildung stärker wertschätzen. Weil wir sagen immer so, dass es gleichwertig ist, akademische und berufliche Bildung. Es ist nicht gleichwertig, weder was die Karrierechancen angeht, noch was die Einkommensmöglichkeiten angeht. Und im Übrigen auch nicht, was das Engagement des Staates angeht. Gestern hatte ich noch eine Diskussion darüber. Sie haben hier in Baden-Württemberg nicht besetzte Stellen. Und wir haben im Ruhrgebiet Jugendliche, die qualifiziert sind und keine Stelle finden.
Das ist ja das Spannende. Wären die denn bereit, dann zu wechseln?
Naja, die wären grundsätzlich bereit, aber da muss man was tun. Also man müsste sie einfach nur so behandeln, als wären es Studierende. Mit Stipendienprogrammen, mit Wohngeldförderung in dem Maße, wie es bei Studierenden halt auch ist. Studierende kriegen ja in unfassbar vielfältiger Weise Unterstützungsmöglichkeiten. Und jemand, der eine Ausbildung machen will, hat das nicht. Und daran sieht man alleine schon, der Staat und auch die Stiftung behandeln es nicht gleichwertig. Und im Übrigen auch nicht die Wirtschaft. Um das nochmal klarzustellen, dass die berufliche Ausbildung auf einem nicht absterbenden Ast ist, aber an Bedeutung enorm verloren hat, liegt nicht nur daran, dass der Staat etwas getan hat, sondern es gibt unfassbar wenige Ausbildungsplätze. Das Verhältnis zwischen Azubis und Erstsemestern ist nicht mehr so wie früher. Wir haben mehr Studierende als Auszubildende.
Und wenn Sie solche Forderungen geäußert haben im Familienministerium in Nordrhein-Westfalen, auf welche Resonanz sind Sie da gestoßen?
Ja, ich habe natürlich häufiger solche Themen angesprochen. Die Schwierigkeit ist, dass es ein sehr ineinander verwobenes, komplexes Themenfeld ist. Wie ich es ja gerade beschrieben habe, man müsste ein Bündnis mit der Wirtschaft, die müssten mehr Ausbildungsplätze anbieten, der Staat müsste das unterstützen, Bund und Länder müssten sich verständigen. Das ist also eine hochanspruchsvolle Sache. Und deshalb habe ich in dem Buch mich darauf festgelegt, dass ich nur Dinge, die auch wirklich realistisch umsetzbar sind, nicht nur wünschenswerte Dinge aus wissenschaftlicher Perspektive, sondern wünschenswert und umsetzbar sind, auf die fokussiert. Und deswegen, bezogen auf die duale Ausbildung, wäre ich für eine Konsolidierung. Also es auf dem Niveau zu halten, die duale Ausbildung wieder stärker in den Vordergrund zu stellen, ist, glaube ich, nicht mehr möglich.
Was muss im Bildungssystem passieren, dass wir eine bessere Situation bekommen? Wenn Sie sich etwas wünschen könnten, was ad hoc umgesetzt würde, was wäre das?
Also ich würde mir erstmal wünschen, dass man diesen Perspektivwechsel, von dem wir jetzt gesprochen haben, vollzieht. Schule nicht nur als Ort für Unterricht und wo Lehrer arbeiten zu sehen, sondern das zu erweitern. Und ansonsten, wir haben auch darüber gesprochen, man muss sich strategische Gedanken machen, bezogen auf das Verhältnis von akademischer und beruflicher Bildung. Und das Letzte, worüber wir jetzt noch nicht so viel gesprochen haben, ist, dass die wichtigsten Institutionen sind zugleich diejenigen, die im Augenblick am stärksten unter Druck stehen. Und das sind Kitas und Grundschulen. Und deswegen finde ich, und Sie merken, wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, brauchen wir das Gymnasium und die Hauptschule oder lieber eine Gesamtschule? Das, finde ich, sind sekundäre Fragen. Die wichtigeren Fragen sind vor der Sekundarstufe und nach der Sekundarstufe.
Weil da so viel passiert. Und der Lehrermangel in den Grundschulen ist aber ganz besonders schlimm.
So ist es.
Sie sind Lehrer geworden. Wäre Grundschullehrer für Sie eine Option gewesen?
Ja, leider habe ich das erst mitgekriegt, als ich schon fertig war. Weil normalerweise denkt man, Grundschullehrkraft, allein schon, dass man da so wenig verdient, deutlich weniger verdient, unglaublich geringere Karrierechancen hat. Das ist ja das Entscheidende. Man verdient nicht nur weniger, ist eine Besoldungsstufe niedriger. Aber das Höchste, was man werden kann, ist das, was am Gymnasium der Einstieg ist. Und das zeigt schon, wie schwierig es ist. Man hat viel mehr Unterrichtsstunden und gleichzeitig hat man insgesamt die schwierigsten Rahmenbedingungen. Und ich kann mir auch erklären, woran das liegt. Also es hat einmal beamtenrechtliche Gründe bezogen auf die Ausbildungsdauer. Wir haben immer gesagt, mein Gott, Grundschullehrkräfte, was machen die schon? Die haben viel kürzer studiert als die anderen. Aber noch entscheidender ist, dass die Hälfte aller Schulen in Deutschland sind Grundschulen. Das heißt, es sind unheimlich viele, die, wenn man dort wirklich was bewegen wollte, das wird viel Geld kosten und man müsste genau wissen, was man tut. Und wir haben nun mal einen Lehrermangel und den Lehrermangel haben wir hauptsächlich aufgrund politischer Fehlentscheidungen.
Und warum ist die Grundschule gerade so wichtig? Denn da wird ja dann auch die Entscheidung getroffen, auf welche weiterführende Schule geht es. Und ich glaube, Sie beklagen in Ihrem Buch, dass Sie als Lehrer in der Ausbildung gar nicht darauf hingewiesen wurden, was sind auch gewisse weiche Faktoren, die auch entscheidend sind.
bezogen auf soziale Ungleichheit, aber auch was also die Möglichkeiten bietet. Also ich glaube, das Grundschullehramt ist das Interessanteste, aber die Rahmenbedingungen sind schwierig. Also ich bin mir ganz sicher, dass man es hinbekäme, wenn man dort die Rahmenbedingungen ändert, dass wir da mehr Interessenten und Interessentinnen für finden würden. Der Grund, warum die Grundschulen so wichtig sind, ist, dass dort die Weichen gestellt werden. Man lernt die Grundtechniken, Lesen, Rechnen, Schreiben. Dort sind die Kinder noch wirklich jung, mittlerweile durch die frühere Einschulung fast in ganz Deutschland mit 5 Jahren. Da kann man noch ganz viel bewegen und die Studien zeigen, sowohl Ungleichheit kann man dort am ehesten bekämpfen, als auch ist es aus ökonomischen Gründen das Schlauste. Jeder Euro, den man in die Grundschule investiert, zahlt sich stärker aus als jeder Euro, den man, das sage ich ungern, Universitäten gibt. Und dementsprechend gibt es ganz viele Gründe, warum man die Grundschulen stärken sollte und ganz besonders Grundschulen in sozialen Brennpunkten.
Wir wollten über Brennpunktschulen sprechen und es kommen viele Hörermails ins Studio rein. Aus Schorndorf von Helmut Riedel. Er schreibt, ich möchte in Berlin kein Lehrer sein mit zum Teil bis zu 85% türkischen Kindern, deren Eltern noch in der 3. Generation kein Deutsch können. Wie sollen da die Familien die Kinder fördern bzw. erziehen mit einer arabischen Familienstruktur, die Mädchen schon als Kinder diskriminiert? Und nur weil sie das einfach nicht einsehen wollen, was das Problem ist, und eiern wir rum, weil wir Angst haben, das Problem zu lösen. Beste Grüße. Was sagen Sie?
Sogenannte Brennpunktschulen mit allen Herausforderungen, die damit zusammenhängen, haben wir wirklich. Aber das nur auf Migration zu beziehen, ist ein Problem.
Ist ein komplexes Thema, ne?
Es ist ein super komplexes Thema. Wenn man es auf Migration beziehen würde, müsste es Stuttgart und München besonders schlecht gehen. Weil in Stuttgart und München ist der Migrantenanteil unter den Schülern am höchsten in Deutschland und Frankfurt am Main. Und in Berlin ist er im Übrigen gar nicht so hoch. Jetzt gibt es in Berlin ein paar Stadtteile, da ist er hoch. Was noch überhaupt kein Problem ist, ein Problem wird es, weil in diesen Stadtteilen, in denen der Migrantenanteil hoch ist, ist die Armut hoch. Also Hartz-IV-Quote, SGB-II-Quote, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Und wenn das alles zusammenkommt, dann haben wir ein Problem. Und wenn das alles zusammenkommt und über einen längeren Zeitraum sich dann Strukturen etablieren, die man dann manchmal auch parallelgesellschaftliche Strukturen nennt, dann haben wir ein ganz großes Problem. Und wenn in diesen Strukturen dann Kinder aufwachsen, dann wird es wirklich für Lehrkräfte richtig schwierig. Und deswegen, da können Lehrkräfte alleine erst recht nichts lösen. Ich habe gerade über so eine durchschnittliche Schulstruktur gesprochen in Brennpunkten. Da, wenn man in Brennpunkten Schule nur als Unterricht und als Ort, wo Lehrer arbeiten, begreift, dann kommt man gar nicht mehr weiter.
Was ist die erste Hilfe für die sogenannten Brennpunktschulen? Was muss passieren?
Man muss, also Brennpunktschulen sind Schulen, weil sie in einem sozialen Raum sind, den man als Brennpunkt bezeichnet. Also muss man den ganzen sozialen Raum betrachten. Im Übrigen etwas, was ich grundsätzlicher meine, habe ich ja vorhin gesagt. Aber dort ist es dann nochmal ganz viel notwendiger. Ich habe im Buch das Beispiel der Dortmunder Nordstadt beschrieben, einer der ärmsten Stadtteile Deutschlands. Und wenn man heute da hingehen würde, würde das einem nicht sofort auffallen. Und im Übrigen, die Bildungsinstitutionen sind spitzenmäßig. Dort, der Running Gag dort ist, dass die Bewohner dieses Stadtteils gesagt haben, auf die Frage hin, was hat sich eigentlich in den letzten Jahren geändert, meinte eine Frau, kannst dein Kind aus dem Fenster werfen, irgendein Streetworker wird's fangen. Ne? Womit deutlich wurde, dass die sich daran gewöhnt haben, dass eine Infrastruktur da ist, sich um alles Mögliche zu kümmern, was übrigens messbar hilfreich war. Der Stadtteil ist immer noch arm, die Probleme sind immer noch da, aber die Bildungschancen der Kinder sind wesentlich gestiegen.
Wie ist dann die langfristige Prognose? Auch das erforschen Sie als Migrationsforscher.
Für die Kinder.
Genau.
Die langfristige Prognose ist tatsächlich so, dass die Bildungschancen da sind. Über die Biografie hinweg sehen wir aber, mit jeder Etappe werden sie wieder schlechter. Das heißt, diejenigen, die Abitur schaffen, tendieren dazu, sich nicht zu trauen zu studieren. Diejenigen, die studieren, tendieren eher dazu, als privilegierte Kinder jetzt, abzubrechen. Diejenigen, die das Studium dann doch schaffen, jetzt sind schon wieder echt wenige, Sie kennen das vielleicht mit dem Bildungstrichter, es werden immer wenige, die das Studium doch schaffen, die trauen sich beruflich nicht so viel zu. Und wenn dann irgendwann die Möglichkeit ist, Karriere zu machen, trauen sie sich dann häufiger auch nicht. Und dementsprechend kommen wir dann zu dem Ergebnis, dass in Spitzenpositionen, in elitären Spitzenpositionen, und zwar in ganz vielen Bereichen, die soziale Ungleichheit enorm groß ist. Also dass dort die Elite sich sozusagen selbst reproduziert. Und das sehen wir auch in Medienkonzernen, das sehen wir in der Wirtschaft ganz stark, in der Wissenschaft, da wo ich herkomme. Und dementsprechend muss man Kinder darauf vorbereiten, Kinder und Jugendliche, was so alles in Zukunft wichtig ist.
Und Sie regen damit einen Perspektivwechsel an, machen das heute Abend, sind Sie auf Station in Heilbronn. Es geht weiter auf Lesereise mit Mythos Bildung. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute. Aladdin El-Mafalani.
Danke.
Eins gehört.